Herr von Siemens, einer Ihrer Ahnherren ist ja in Ihrer Familie durch den Namen bis heute sehr präsent, Werner von Siemens. Ein anderer großer Ahnherr, der genauso weit entfernt ist biografisch, taucht im Namen zumindest nicht auf. Inwiefern ist er denn in Ihrer Familie nach wie vor präsent, der Hermann von Helmholtz?
Ja, der Hermann von Helmholtz ist tatsächlich für uns als Nachkommen und für uns als Familie immer wieder präsent. Er lebt in so grob drei Bereichen eigentlich weiter für uns. Das eine ist oder sind die vielfältigen Erinnerungen, die ich von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meinen Onkeln und Tanten im Laufe meines Lebens gehört habe. So lebt er in unserer Familie fort. Also das zweite sind Artefakte. Also da gibt es eine ganze Reihe an Schriften und Büchern, aber auch wissenschaftlichen Artefakten, die wir irgendwo bei uns in den Familienhäusern immer wieder auch gefunden haben, die wir schon als Kinder gesehen haben. Und dann gibt es den dritten Bereich, wo die Präsenz von Hermann Helmholtz immer wieder relevant wird. Und das ist sicherlich der Bereich von der Helmholtz-Gemeinschaft. Und das hat uns natürlich als Familie sehr gefreut, dass wir nicht nur sehen, dass dem Werner Siemens immer wieder Schriften gewidmet werden, sondern eben auch Hermann Helmholtz seit den 90er Jahren wieder so eine kleine Renaissance erlebt hat. Und wo wir auch immer wieder bekannte oder auch unbekannte Erkenntnisse, neue Erkenntnisse zu seinem Leben mitbekommen haben.
Dann lassen Sie uns doch tatsächlich bei diesen drei Aspekten einmal einhaken, anfangend bei dem ersten, die Erinnerungen und Erzählungen, von denen Sie sprachen. Nun liegen 200 Jahre zwischen dem heutigen Tag und seiner Geburt. Was ist denn der nächste Punkt, an den Sie ihm gekommen sind, biografisch?
Ja, also ich habe ihn natürlich nicht mehr erleben dürfen. Ich bin 1983 zur Welt gekommen, also er ist ja 1894 verstorben. Insofern habe ich weder ihn erlebt, noch jemanden bewusst erlebt, der ihn gekannt hat aus unserer Familie. Meine Urgroßmutter, die war tatsächlich noch am Leben in den 80er Jahren und die hatte zumindest mit seinen Kindern auch sehr viel zu tun. Meine Großmutter hatte auch mit seinen Kindern zu tun. Und insofern habe ich mit der ersten Generation der Helmholtz-Erben einen fast direkten Kontakt gehabt, weil ich eben Geschichten aus dieser Zeit auch erfahren habe und hören durfte. Und das ist sozusagen das Nächste, wie wir ihm im Moment gekommen sind.
Wo man Helmholtz heute noch sieht, ist beispielsweise dann sein berühmtes Denkmal vor der Humboldt-Universität unter den Linden. Da wirkt er sehr streng und unnahbar, wie er dort auf seinem Sockel steht. Was ist denn das Bild von der Persönlichkeit, das Sie durch diese Erzählungen gewonnen haben von ihm? Wie war er?
Ja, wie war er? Also die erste Erinnerung, die ich an ihn als Namen habe, ist tatsächlich über meine Großmutter. Und die stand im Zusammenhang mit einem kleinen Klavierkonzert, was ich als Kind vor der Familie geben sollte. Und ich würde mich auch eher so als introvertierten und vielleicht auch schüchternen Menschen beschreiben und war in dem Zusammenhang als sehr aufgeregt. Und meine Großmutter hat mich dann beiseite genommen und hat mir erzählt, dass eben in einer meiner Vorfahren, der Hermann Helmholtz, auch recht introvertiert war und dass er aber trotz dessen eigentlich ein ganz passabler Klavierspieler geworden ist und im Übrigen auch ein Universalgenie war. Und das war irgendwie für mich so ein erstes Mal, wo ich mit dieser Figur in Kontakt gekommen bin. Und das blieb mir in Erinnerung, sicherlich auch aufgrund von der Emotionalität von diesem Moment. Und seitdem stelle ich mir den Hermann Helmholtz als introvertierten, ruhigen und eher so zurückhaltenden Menschen vor. So lebt er quasi jetzt innerhalb von mir und auch von meiner nächsten Familie.
Ist Ihnen das Klavierkonzert nach dieser Einführung leichter gefallen oder umso schwerer?
Es ist mir dann irgendwie leichter gefallen in diesem Kontext. Aber ja, ich bin, was das Klavierspielen angeht, sage ich mal ähnlich wie Hermann Helmholtz, dann auch eher von den Konzerten abgekommen und habe immer mal wieder für mich zu Hause geübt. Er hat ja dann auch mehr als ich wahrscheinlich gespielt. Er hat eine Stunde pro Tag, glaube ich, Klavier gespielt, aber tatsächlich nie vor irgendwie Publikum gespielt.
Gibt es eine Geschichte, die Sie besonders fasziniert hat, die Sie von ihm gehört haben? Etwas, was man in seinen offiziellen Biografien eben nicht liest, weil es der private Hermann von Helmholtz war.
Ja, also es gibt sicherlich einige Geschichten, die ich auch gerne hier teilen kann, die auch in der Familie vielleicht weiterleben. Das eine ist, dass er sein Leben der Wissenschaft gewidmet hat und nicht nur sein berufliches Leben, sondern auch sein privates und seine Freizeit eigentlich immer in den Dienste der Wissenschaft und der Naturwissenschaften gestellt hat. Und das heißt, jede seiner Reisen, die er auch mit seiner Familie gemacht hat, stand immer im Zeichen von der Untersuchung von Naturphänomenen, Meteorologie oder eben Botanik oder eine Geschichte, die es gibt, dass er eben ans Mittelmeer gefahren ist, ich glaube an die Côte d'Azur, und dort eben dann tagelang damit verbracht hat, die Wellen zu beobachten und irgendwie zu analysieren. Und es hat die Familie, also seine Frau, die Anna, und auch die Kinder sehr verwundert, weil die natürlich da irgendwas anderes eigentlich am Strand vorhatten. Und er hat aber da gesessen und Aufzeichnungen gemacht. Und das ist tatsächlich auch etwas, was in unserer Familie so ein bisschen weiter Bestand hat. Also wir sind als Kinder, meine Schwester und ich, auch von unseren Eltern immer wieder auf unseren gemeinsamen Familienreisen in die Naturwissenschaft eingeführt worden, also in die Meteorologie. Mein Vater ist Hobby-Meteorologe und dann durften wir da Wolken beobachten. Und es gab auch zu unserem Verdruss als Kinder keine Kirche, die wir nicht besichtigt hatten, und eigentlich auch kein Museum, wo wir nicht dann die Kunstwerke oder die archäologischen Artefakte bewundern durften. Und das ist natürlich insbesondere für kleine Kinder dann eher das die zweite Wahl, wenn man sich überlegt, lieber in einen Strand spielen gehen zu dürfen oder auf dem Spielplatz oder im Museum zu sein. Aber das ist eine Tradition, die lebt in der Familie fort, und das nehme ich mir auch für meine eigenen Kinder vor, das durchaus so weiterzumachen, obwohl ich weiß, dass es vielleicht nicht immer die angenehmsten Erfahrungen dann für die Kinder sind.
Es wird ja, wenn wir über ihn und seine Persönlichkeit sprechen, auch überliefert, dass er jemand war mit einem großen Familiensinn. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist auch eine der Qualitäten, die ich von ihm hoffe mitnehmen zu können oder hoffe mitgenommen zu haben, dass er ein großer Familienmensch war und dass er der Familie auch viel untergeordnet hat. Seiner ersten Frau, die ja sehr krank war, hat er seine Karriere auch zum damaligen Zeitpunkt untergeordnet und ist eben nicht in dem Maße nach Königsberg gegangen, wie es der Ruf für ihn ermöglicht hätte, und ist dann auch in verschiedenen Situationen gibt es Geschichten, die zeigen, was er für einen Familiensinn hatte, dass er mit seinen Kindern und Enkelkindern natürlich auch immer wieder über seine Arbeitsfelder gesprochen hat. Und er hat sich ja sehr für Wellen interessiert, also nicht nur die Mittelmeerwellen, aber auch Tonwellen und Lichtwellen. Und hat dann eben mit seinen Kindern die Sterne angeschaut und ihnen eben erzählt, wie weit die entfernt sind und dass man eben trotzdem etwas von diesen Sternen mitbekommt. Dass es nicht nur Sterne sind, die solche Wellen ausstrahlen, sondern auch Menschen Beziehungen haben, die eben in Wellen sich gestalten, und dass man eben auch mit Menschen kommunizieren kann, die möglicherweise nicht mehr da sind. Und dann war es so, dass nach seinem Tod eben seine Kinder und Enkelkinder wohl zum Teil den Mond angeschaut haben und irgendwie mit ihm kommuniziert haben. Und das war für mich irgendwie auch so eine schöne Geschichte, die diesen Familiensinn und diese Sensibilität und Emotionalität von diesem Menschen auch zeigen.
Ja. So eine spirituelle Seite von Hermann von Helmholtz.
Eine durchaus spirituelle Seite.
Das Zweite, was Sie ansprachen, neben den Erinnerungen und Erzählungen, waren Artefakte. Was ist noch überliefert von ihm an Materiellem sozusagen, was im Familienarchiv lagert?
Also das beeindruckendste Artefakt ist aus meiner Sicht das Gerda-Buch, das sogenannte Gerda-Buch. Und es ist ein zweibändiges Werk, was die Ellen von, also die Tochter von Anna und von Hermann, zum Gedenken an Gerda, ihre Tochter, die schon mit 17 Jahren, glaube ich, verstorben ist, gestaltet hat. Das ist ein außerordentlich schönes, geradezu luxuriöses Werk, was eben aus diesen zwei Bänden besteht, was das Leben von Gerda von der Geburt bis hin zu ihrem Tod auf einer Ägyptenreise darstellt, sowohl eben verschriftlicht als auch mit Zeichnungen versehen, auch mit Zeichnungen von Ellen, von Helmholtz selber. Und in diesem Buch finden sich sehr, sehr viele Anekdoten eben und sehr, sehr viele Beschreibungen von dem Leben, was sie damals geführt haben in der Familie. Ein eigentlich einzigartiges Dokument. Und ja, das ist für mich immer so ein sehr, sehr schönes, aber natürlich auch sehr, sehr trauriges Artefakt gewesen, weil eben Gerda auch so früh verstorben ist. Und das ist auch so ein Thema, was in der Familie insgesamt, aber auch beim Hermann Helmholtz immer wieder auftaucht, ist eigentlich auch so eine gewisse Tragik mit Krankheit und Tod seiner ersten Frau. Er selber war ja auch immer wieder krank, hat auch seinen geliebten Sohn sehr, sehr früh verloren. Und ja, dieses Artefakt ist sicherlich ein wunderbares Zeitzeugnis, eben nicht aus der ersten, aber aus der zweiten Generation. Das zweite, das hatten Sie ja auch anfangs schon erwähnt, ist die Statue von Hermann Helmholtz, die sich vor der Humboldt-Universität in Berlin befindet. Und diese Statue wurde ja erst nach seinem Tod errichtet, aber eben schon vor seinem Tod wurde sie gestaltet. Und da gab es dann unterschiedliche irgendwie Ansätze und auch interessante und lustige Überlieferungen. Ich glaube, er wollte eher sitzend gezeigt werden und zeigt ist ja auch in seinen Porträts eher sitzend. Aber der Kaiser Friedrich Wilhelm II., glaube ich, war es, der ihn da verwirklicht sehen wollte ihn eher so als Reichskanzler der Physik, also wirklich so als beeindruckende Persönlichkeit darstellen, und darauf hat man sich dann natürlich geeinigt, dass es nun so dargestellt sein sollte. Und dann war es tatsächlich seine Frau Anna, eine wirklich auch sehr spannende Person, die dann sich echauffiert hat, dass man ihn nun direkt vor die Humboldt-Universität gestellt hat, weshalb jeder, der zum Eingang geht, jeder Student oder jeder Wissenschaftler oder jeder Professor eben um ihn herum gehen muss, und darüber hat er sich auch beschwert, man sollte ihn doch vielleicht lieber zur Seite stellen. Und dann hat der Kaiser Friedrich Wilhelm gesagt, dass es doch gut wäre, wenn die Leute um ihn herum gehen würden und dann sich vielleicht darüber Gedanken machen würden, warum er da steht. Und ja, die Statue wurde dann, glaube ich, 1935 von den Nazis beiseite geschoben, um dort Aufmärsche machen zu können, und wurde dann in den 90er Jahren wieder aufgebaut, steht dort auch heute. Und da wurde ich dann von meinen verwandten Eltern und von unserer Familie letztendlich auch immer mal wieder hingeführt. Und an der Statue kann man sich dann daran erinnern, für was Hermann Helmholtz eigentlich stand.
Sehen Sie diese Statue, wenn Sie dort sind, mit anderen Augen als jeder andere Betrachter? Haben Sie da diesen familiären Funken? Ist das irgendwas, was eine Rolle spielt? Oder sehen Sie die Büste genauso wie eine Goethe-Büste oder den Schiller oder Humboldt oder jemanden anders, der nicht zur Familie gehört?
Nein, also das ist schon eine emotionale Bindung, die man irgendwie dann auch zu so einem Objekt hat. Also ich würde schon sagen, dass das für mich was Besonderes war, ihn dort auch zu sehen. Man muss ja wissen, dass in unserer Familie natürlich viel irgendwie die Figur Werner Siemens und auch die Firma an sich Siemens eine gewisse Rolle spielt, größer oder kleiner, je nachdem, wo man sich dann auch beruflich und privat eben aufhält. Aber das war sozusagen immer ein zentraler Punkt mit Familientreffen und mit vielen Dingen, die wir da getan haben. Und für mich war es halt deshalb so schön, dass eben auch dieses andere Element, das Wissenschaftliche, für das Hermann Helmholtz stand und steht, mit dieser Statue zusammenhängt und dass er da eben auch seinen Platz bekommt.
Gibt es einen zentralen Ort, wo die Bibliothek oder irgendwelche anderen Dinge aus dem Nachlass aufbewahrt werden, oder ist das in alle Winde zerstreut?
Das ist tatsächlich in alle Winde zerstreut. Also wir haben, es gibt einige sehr schöne Gemälde auch, die sich bei uns in den Familienhäusern befinden, von Lehmbach unter anderem auch, der eben Hermann und Anna auch gemalt hat, der auch dann Ellen und Arnold gemalt hat. Und da gibt es auch eine Geschichte zu, also der Hermann Helmholtz sollte sich dann eben porträtieren lassen und wollte das irgendwie nicht, weil er war ja, wie gesagt, ein introvertierter, schüchterner Mensch und wurde dann aber irgendwie von seiner Frau Anna von Mohl dann da gebeten, das doch tun zu lassen und musste sich dann nach München begeben und eben auch dort im Atelier von Lehmbach dann sitzen und sich, um sich malen zu lassen. Und diese Gemälde, beziehungsweise auch zum Teil Replika davon oder Drucke davon, befinden sich im Familienbesitz.
Gab es früher im Flur Ihres Elternhauses oder so dieses eine Bild, wo er mal gestreng heruntergeblickt hat oder Ähnliches, wo Sie immer wieder über ihn gestolpert sind?
Nein, also so ist es bei uns zu Hause nicht. Wir haben diese Bilder, die hängen auch bei uns, aber die hängen jetzt nicht irgendwie über dem Arbeitszimmertisch oder über dem Esstisch oder im Flur, sondern die haben gewisse Orte, vielleicht in einer Bibliothek oder einem Schlafzimmer oder wo dann so Familienartefakte hingehören.
Wann ist Ihnen bewusst geworden, als Kind wahrscheinlich, dass dieser Hermann von Helmholtz jemand war, den jeder kennt, der eine große Bedeutung hat, dass vieles von dem, was Sie in den Büchern, in den Physikbüchern lesen, möglicherweise auf ihn zurückgeht oder mit ihm zu tun hat? Wann war da ein solcher Moment, wo Sie das erstmals mit Ihrer Familie in Verbindung gebracht haben?
Ja, das war tatsächlich diesen Momenten mit meiner Großmutter, die eben auch die Ellen noch gepflegt hatte und noch mit ihr zu tun hatte und immer wieder über sie berichtet hat. Das waren starke Eindrücke, eben dieses Wort auch Universalgelehrter oder Universalgenie, das bleibt einem schon in Erinnerung. Und dann hatten mich meine Eltern und auch meine Großeltern immer wieder darauf gebracht, in wie vielen Bereichen man heute noch irgendwie kleine Teile von dem, was Helmholtz betrachtet hat oder auch wissenschaftlich untersucht hat, wo man die noch sieht. Ich glaube, was ich an ihm auch am aktuell spannendsten finde, ist diese Breite und Interdisziplinarität von dem, wie er in seinen Forschungen, Forschungsreisen, aber eben auch in der Laborforschung vorgegangen ist. Und da finde ich es sehr spannend zu sehen, dass er ja in seinem Elternhaus ja sehr streng erzogen wurde, einerseits aber auch sehr viel Kontakt mit Philosophen hatte und letztendlich dieses Energieprinzip, letztendlich, dass Energie unzerstörbar ist, was ja eines seiner großen Themen war, diese Invarianz der Energie, die ihn beschäftigt hat und zu der er auch viel publiziert hat und die ja auch eigentlich sein wahrscheinlich mit durchbrechendes Konzept damals in den 40er Jahren war. Und dass er das aber aus der Philosophie eigentlich abgeleitet hatte. Ich glaube, er hatte sich da auf Immanuel Kant bezogen und der hatte postuliert, dass man eben Dinge nur verstehen kann, wenn sie eine gewisse Konstanz haben. Und dann hat er eben gesehen, dass man als Mensch durchaus Energie verstehen kann, aber dass sie eben in unterschiedlichen Formen, Wärme, Energie vorliegt und aber doch konstant bleibt. Und diese Interdisziplinarität, um nochmal darauf zurückzukommen, ist sicher was mich sehr stark beeindruckt hat und geprägt hat. Das Zweite, was ich auch an ihm bewundere, ist irgendwie diese Spanne zwischen, man würde ja heutzutage sagen, eben ja, tiefergehenden Grundlagenforschung und Anwendung. Und das ist auch eine spannende Geschichte und da bin ich auch bisher nicht so wirklich weit gekommen, das ganz zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Aber er hatte tatsächlich eben mit Werner Siemens und auch mit dem Johann Georg Halske, also mit den Gründern von Siemens, während der Gründungszeit von Siemens viel zu tun. Und da ist, glaube ich, auch diese sehr, sehr gute Freundschaft zwischen ihm und Werner Siemens entstanden. Und da konnte man irgendwie so sehen, diese wissenschaftliche Methode, also von der Theorie über, sage ich mal, das Experiment oder die technische Umsetzung bis hin zur Anwendung. Und da würde ich halt den Hermann Helmholtz so als diesen wahnsinnig verkopften Theoretiker sozusagen einordnen, der da auch für sich alleine häufig stundenlang gearbeitet hat und experimentiert hat. Dann gab es den Halske, der irgendwie so dieser umsetzungsstarke Techniker war, also der wirklich dann auch die Dinge umsetzen konnte. Und der Werner Siemens war letztendlich doch auch jemand, der ja, so in der Vermarktung und in der Integration von Technologien dann ins praktische Leben extreme Stärke hatte.
Und an dem Moment könnten wir jetzt in zwei Richtungen abbiegen. Zum einen zu Ihrem konkreten Unternehmen, wo ja auch viel Grundlagenforschung mit reinfließt in das Produkt. Lassen Sie uns diese Abzweigung aber später nehmen und jetzt erstmal auf das schauen, was wir heute aus diesem Zusammenwirken von Grundlagenforschung und Anwendung in Deutschland lernen können. Was ist etwas, wo Sie, Hermann von Helmholtz, und das, was ihn ausgezeichnet hat, nach wie vor in der Gesellschaft, im Bildungswesen möglicherweise sehen? Und was ist der Bereich, wo Sie sich Lehren daraus wünschen würden, dass man stärker etwas anderes betont möglicherweise?
Ich gehe da wirklich wieder auf diesen Punkt der Interdisziplinarität zurück und dieser Vernetzung von unterschiedlichen Bereichen, also von der Grundlagenforschung eben bis zur Anwendung und bis zum letztendlich auch bis in die Industrie hinein oder bis in den Vertrieb hinein, wo man eben eine Brücke bauen muss, um die tollen Ideen und auch um die starke Forschung, die wir hier im Land haben, die sehr, sehr starke Grundlagenforschung, tangibel zu machen und umsetzbar zu machen. Und das ist sicherlich was, was wir aus dieser Gründergeneration lernen können. Ich glaube, das hat viel mit der gewissen Risikobereitschaft zu tun, die es ja in der Wissenschaft natürlich geben muss, weil man viele Experimente machen muss, um eben zum Ziel zu kommen, aber die es eben auch dann in der Umsetzung, in der unternehmerischen Umsetzung geben müsste. Und das ist sicherlich was, wo wir halt sehr stark auf so einen Modus gekommen sind und Modus kommen, wo es eigentlich immer so um inkrementale Verbesserung, 3% mehr Output oder 3% saubereren Motor geht und dich dadurch in so einem Zyklus befindet, der sehr risikoavers macht und der eigentlich auch diese Innovation und diesen Pioniergeist, der ja in der Grundlagenforschung und in der Forschung auch immer wieder da ist, der dem irgendwie entgegensteht. Das ist ein Thema, was mich sehr bewegt und was ich auch sehr spannend finde und wo ich denke, wenn wir auf diese Generation an Erfindern und Wissenschaftlern zurückschauen, die ja sehr, sehr Großes bewegt haben, aber die dazu auch einen großen Mut haben mussten und die zum Teil ja sogar ihr Leben immer wieder in Gefahr gebracht haben, um halt diese Innovation voranzubringen oder an ihnen zu forschen. Das ist sicherlich was, wo man eben aus diesem Mut und aus dieser Risikobereitschaft lernen kann.
Was würden Sie sich konkret wünschen für die Innovationspolitik in Deutschland, für die Innovationslandschaft?
Ich glaube, das ist eigentlich fast so eine Art Wertedebatte, weil es ist eigentlich alles da, was man braucht hier in Deutschland, muss man sagen. Also es gibt tolle Forschungseinrichtungen, es gibt wahnsinnig viele sehr, sehr smarte und hart arbeitende Forscher und Entwickler. Es gibt tolle Unternehmen, es gibt tolle Unternehmer. Und trotzdem sehen wir, dass eben viele der Dinge, die in den letzten Jahren ja die Welt geprägt haben und die Welt prägen, in der Digitalisierung und in vielen anderen Bereichen auch, eben nicht von, vielleicht sogar ursprünglich von hier zum Teil kamen und kommen. Da gibt es ja ganz prominente Beispiele an Dingen, die eigentlich hier in Deutschland erfunden wurden und dann aber in den USA oder woanders vermarktet wurden. Und das ist sicherlich was, wo eben diese Kultur des Fehler sind erlaubt und diese Kultur von unternehmerischen Fehlschlägen, die erlaubt sein müssen, halt weniger vorhanden ist. Sondern wenn man hier was falsch macht, habe ich zumindest häufig das Gefühl, dann ist die Welt vorbei oder dann ist die Karriere zu Ende. Und das ist eben in anderen Ländern oder in anderen Kulturkreisen anders. Und das ist sicherlich was ich mir sehr wünschen würde, dass wir irgendwie zu diesem Unternehmertum auch wieder ein bisschen zurückfinden.
Wenn wir das Stichwort des Universalgenies Hermann von Helmholtz uns anschauen, und Sie haben es selber erwähnt, er spielte jeden Tag eine Stunde Klavier, er war als Arzt dann in der Physik sehr erfolgreich und hat einfach einen sehr breiten Blick auf die Welt gehabt. Ist das etwas, was Sie sich auch stärker wünschen würden? Würde es helfen oder würde im Gegenteil heute eher möglicherweise auch etwas als stärkerer Spezialist für ein Thema durch die Welt gehen?
Ja, also es ist ja, glaube ich, faktisch nicht mehr möglich, dass irgendjemand ein Universalgenie überhaupt wird, weil die Wissenschaft eben zu weit und zu komplex geworden ist, oder dass sich niemand mehr mit unseren derzeitigen mentalen Möglichkeiten zumindest irgendwie in allen Bereichen so auskennen kann, dass er dort führend als führend gilt. Ja, ich glaube, dass wir durchaus sicherlich in einigen Bereichen führend sein sollten und uns einige Sektoren aussuchen sollten als Unternehmer oder eben als Gesellschaft oder als Deutschland oder als Europa. Und ich sehe da eben sehr starke Möglichkeiten eigentlich, weil wir hier doch eine sehr starke Gesellschaft haben, die auch von den Werten her ja nachhaltiges Wirtschaften in unterschiedlichen Bereichen, eben zum Beispiel in der Gesundheitswirtschaft, in der ich mich ja ganz gut auskenne, einerseits durch einen Schutz der Privatsphäre und ein Fokus darauf, dass man eben das Individuum auch schützen muss und dass es eben universelle Versicherungen gibt einerseits, aber eben auch das mit der Innovationskraft, die wir hierzulande haben, zu kombinieren. Das wäre sicherlich ein Ansatzpunkt, den ich in der, sag ich mal, im Spirit oder in dem Geiste von dem, was das Universalgenie Helmholtz damals gesehen und gemacht hat, sehen würde.
Sie selbst haben in London studiert, in Deutschland auch. Ihr Unternehmen jetzt hat Standbeine nicht nur hier in Berlin, sondern auch beispielsweise in Israel, wo, wenn ich das richtig weiß, ein Teil der Entwicklung stattfindet. Warum dort? Was ist der Vorteil, was Israel anders, besser, fortschrittlicher macht, als es hier in Deutschland möglich wäre?
Wir sind als Unternehmen, kommen als Unternehmen aus Deutschland, sind mittlerweile aber quasi ein US-zentriertes Unternehmen, also sind von unserem Hauptquartier in die USA umgezogen und forschen an unterschiedlichen Standorten. Man muss dazu sagen, dass wir keine Grundlagenforschung machen, sondern dass wir angewandte Forschung machen im Bereich von KI, künstlicher Intelligenz, und im Bereich von Automatisierung von Prozessen in klinischen Bereichen. Und man muss ja da tatsächlich feststellen, dass der Zugang zu Forschungseinrichtungen, der Zugang auch zu Daten und die Nutzung von Daten hierzulande sich so komplex und schwierig gestaltet, dass es zumindest bis vor kurzem hier nicht möglich war, eine solche Forschung, wie wir sie durchführen und wie auch viele andere Unternehmen sie durchführen, hier durchzuführen. Und das bedeutet, dass wir uns dann für andere rechtliche und regulatorische Umgebungen interessiert haben. Wir sind dann in die USA gegangen einerseits, wir sind auch nach Israel gegangen und forschen dort gemeinsam mit einem führenden Krankenhaus, Sheba Medical, an unterschiedlichen Technologien. Und das verändert sich aber gerade hier auch, was mich sehr erfreut. Also es gibt hier auch tolle politische Impulse, die derzeit in der Umsetzung sind. Und insofern bin ich auch hoffnungsfroh, dass wir hier wieder verstärkt in die Forschung und Entwicklung einsteigen können.
Das Produkt, das Sie anbieten, ist eines für Operationssäle. Sie möchten das Operieren so sicher machen wie das Fliegen. Das ist eines der Schlagworte, das Sie immer wieder über Ihre Technik sagen. Was hat es damit auf sich? Vielleicht skizzieren Sie einmal kurz, was diese Software, was Ihr Unternehmen genau macht.
Ja, das ist tatsächlich das Ziel, ist Operationen, also die Chirurgie, sicherer und auch effizienter zu machen. Und wir sehen, dass eben Sicherheit und Effizienz eigentlich sehr stark zusammenhängen. Also dass effiziente Organisationen häufig auch sehr, sehr hochwertige Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Und deshalb kümmern wir uns um beide Seiten dieser Medaille. Wie wir da vorgehen, ist sehr empirisch. Wir sammeln also die Daten im OP erstmal auf und ein und tun das auch sehr systematisch mit mehreren Millionen Eingriffen im Jahr und werten diese dann gemeinsam mit den Kliniken oder gemeinsam mit anderen Partnern aus, um eben Verbesserungen in den Abläufen verdeutlichen zu können und letztendlich auch das Risiko von Kurzfehlern in chirurgischen Eingriffen oder von anderen Fehlern, technischen Fehlern in chirurgischen Eingriffen zu minimieren. Und das ist durchaus ein sehr, sehr relevanter Bereich. Also die Größenordnung, über die man da spricht, sind eben mehrere hundert Millionen chirurgische Eingriffe pro Jahr und eben auch zwischen 4 und 5 Millionen quasi Todesfälle, die nach einem chirurgischen Eingriff aufkommen. Und dabei handelt es sich um eben auch zum Teil um vermeidbare Fehler, die zu diesen Todesfällen führen.
Hätten Sie ein Beispiel, wo die künstliche Intelligenz konkret einen solchen vermeidbaren Fehler ausmerzen könnte?
Ja, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Themen. Sicherlich sind Infektionen oder eine Sepsis etwas, wo man viel mit Prozessen um den chirurgischen Eingriff herum machen kann, auch mit nachhaltigen Prozessen. Das bedeutet also, dass die Technologie letztendlich dafür sorgt, dass Fehler nicht gemacht werden, dass die Checkliste komplett ausgefüllt wird, dass bestimmte Prozessschritte umgesetzt werden, dass man den Patienten eben richtig überwacht und dort auch mit Algorithmen eben die Vitalparameter beobachtet und vielleicht auch Frühwarnsysteme hat für das behandelnde Team oder für den Chirurg, um frühzeitig Probleme zu erkennen.
Also es ist ein künstlicher Assistent für den Operateur gewissermaßen.
Genau, es ist ein künstlicher Assistent, letztendlich ein weiterer Mitarbeiter, der die Sicherheit des Eingriffes erhöht.
Inwiefern hat Sie bei der Überlegung, dieses Unternehmen zu gründen und auf diese Technik zu setzen, auch die Geschichte Hermann von Helmholtz inspiriert? Nun hat Medizin in Ihrer Familie ja eine Tradition, die, soweit ich weiß, auch durch Ihre Mutter, die Ärztin ist, fortgeführt wird. Ist das etwas, was Sie deshalb fasziniert hat, wo deshalb eine besondere Verbindung da war, oder kam das unabhängig von diesen Aspekten?
Hängt sicherlich in diesen großen Lebensentscheidungen, gibt es ja immer so viele Einflüsse, dass man am Ende wahrscheinlich das nicht mehr irgendwie monokausal jetzt auf eine Person zurückführen kann. Also sicherlich hat es mich inspiriert, dass Hermann Helmholtz Mediziner war und dass er trotzdem eben so breitflächig unterwegs war. Was mich auch inspiriert hat, war sicherlich meine Eltern und meine Mutter, wo ich auch zunächst eben Intensivmediziner werden wollte und das sicherlich auch immer noch für mich motivierendsten Beruf halte. Aber ich glaube, dass auch dieser Gedanke, den Hermann Helmholtz damals hatte, eben über den geografischen Tellerrand, aber auch über die Industrie hinauszuschauen, in der man tätig ist, das war für ihn maßgeblich. Und ich glaube, dass das halt als Unternehmer möglich ist. Also ich glaube, dass man als Unternehmer diese Möglichkeiten hat, sich aus unterschiedlichen Industrien und aus unterschiedlichen auch wissenschaftlichen Disziplinen von der Philosophie bis hin zur Kunst eben zu bedienen, um Fortschritt zu ermöglichen und wirklich auch Dinge besser zu machen und Werte zu schaffen. Und das ohne, dass man jemand anders etwas wegnehmen muss. Also es ist so ähnlich wie in der Wissenschaft auch. Man kann einfach was Neues erfinden und dadurch muss nicht jemand anders was nicht erfunden haben, sondern es ist etwas Zusätzliches und es ist im Unternehmertum ähnlich. Und insofern hat er mich sicherlich da auch inspiriert, was ich bei ihm sehr faszinierend fand und was auch interessanterweise von seiner Frau, der Anna von Mohl, sehr stark ausging und wo wir uns auch hier bei Care Syntax und bei unseren Unternehmen immer wieder stark dran orientieren, ist dieses Netzwerk, was sie ja als Grand Dame eben da mit eingebracht hat bei ihm und dort auch dann in seinem Haushalt Salons gehalten hat und eben Größen der Zeit von Cosima Wagner über Max Liebermann bis zu Virchow eben eingeladen hat. Und durch diese Zusammenkunft dieses Netzwerkes, auch dieses internationalen Netzwerkes, kam es dann immer wieder auch zu neuen Ideen. Und so sehe ich uns hier eben auch so ein bisschen als Ideenschmiede für bestimmte Bereiche in der Medizin, in diesem Fall eben in den letzten 10 Jahren hauptsächlich in der Chirurgie, wo wir aber auch aus anderen Industrien, eben der angesprochenen Luftfahrt, aber auch aus interessanterweise dem Bereich Mannschaftssport eben Dinge übernehmen, die ansonsten, wenn man nur in dem Silo der Medizintechnik ist, vielleicht nicht unbedingt auf der Tagesordnung stehen.
Hermann von Helmholtz war Mediziner und hat von da aus sehr viele andere Bereiche sich erschlossen. Wie ist das in Ihrem Unternehmen konkret? Wie viel von Ihrem Produkt ist tatsächlich in der Medizin verankert und wie viel ist eigentlich etwas stärker datenbasiertes, informatisches, was nur zufällig in der Medizin sich abspielt?
Ein Großteil ist tatsächlich angewandt aus anderen Industrien. Also der medizinische Bereich, ja, interessanterweise wirklich bei Hermann Helmholtz sozusagen der Ideengeber auch für viele Themen. Damals kam er dann irgendwie von Muskelkraft auf Maschinenkraft und hat sich irgendwie aus der menschlichen Physiognomie viele Dinge für die Physik abgeleitet. Bei uns ist es jetzt wieder ein bisschen umgekehrt. Also wir gucken eher in den Bereich von industriellen Anwendungen, Automatisierung, Systemen, die eben genutzt werden, um Vorhersagen zu treffen, und wenden diese dann in der Medizin an.
Sie selbst haben ja durch Ihren Werdegang und durch Ihre Firma beides von Werner von Siemens, das Kaufmännische, und von Hermann von Helmholtz, das Wissenschaftliche gewissermaßen. Was ist Ihnen persönlich näher?
Ja, also ich muss erst mal sagen, dass ich mich sehr ungern mit diesen Größen vergleiche. Das ist jetzt eine spontane Reaktion, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt nicht denke, dass wir hier in einer ähnlichen Größenordnung oder in einem ähnlichen, sage ich mal, Umfang Dinge bewegen können. Aber wenn man mich jetzt so fragt, denke ich, dass ich wahrscheinlich der Anwendung und dem Geschäftlichen näher bin als der Wissenschaft. Ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich bereue es manchmal, dass ich da nicht doch was Richtiges studiert habe, in Anführungsstrichen. Aber ja, so ist es gekommen, und insofern bin ich diesem oder den Themen, die man als Unternehmer eben in der Umsetzung und in der Vermarktung von Technologien zu tun hat, bin ich diesen Themen näher als der Forschung und Entwicklung in unserem Unternehmen. Und so ist es auch ausgestaltet von den Rollen, die ich da einnehme.
Die technisierte Medizin, die wir heute haben, ist ja sehr weit weg von dem, was Hermann von Helmholtz damals studiert hatte und gelernt hatte als Arzt. Denken Sie, wenn er heute hier durch Ihre Räumlichkeiten ginge, Sie hätten sich etwas zu sagen?
Ja, ich hoffe, also ich hoffe, er würde sich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er sich für viele Dinge, die wir tun, sehr interessieren würde. Ich bin mir auch sicher, dass er das sehr schnell verstehen würde, dass wir eigentlich hier nur eben eine andere Art von Empirie betreiben, also durch diese ganzen Schlagwörter Big Data etc. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eben skalierte Aufnahme von Daten und skalierte Analyse von Daten. Und das war ja genau sein Ansatzpunkt. Also ich glaube, dass er da sicherlich sich für interessieren würde. Und ja, er hat ja Anatomie studiert, also insofern würde man sich sicherlich auch über den einen oder anderen chirurgischen Eingriff unterhalten können, was da jetzt heutzutage so möglich ist. Und ich würde ihm sicherlich gerne mal begegnen können. Es ist jetzt nur anhand von diesen sehr, sehr schönen und ausführlichen Biografien auch von Kane zum Beispiel möglich. Aber ja, ich hoffe, dass wir uns da dazu zu etwas Interessantem austauschen können, auch für ihn Interessanten austauschen könnten.
Herr von Siemens, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.